Herzlich willkommen beim KSV Frankfurt Podcast mit mir, Marco.
Und Max.
Ja, Max, wie war so die letzte Woche für dich?
Ich habe ehrlich gesagt nicht mal gemerkt, dass die letzte Woche umgegangen ist. Irgendwie ist es momentan ein Tag verschwimmt mit dem nächsten. Das ist richtig seltsam.
Und für dich? Ist ja manchmal auch nicht schlecht, ja. War okay, würde ich sagen. Also kann zum Glück ja wieder jetzt ein bisschen trainieren. Schulterprobleme lassen ein bisschen nach. Luft ist immer noch schlecht, aber wird.
Es gefühlt auch immer weniger feucht draußen. Das macht ja immer ein bisschen mehr
Probleme. Ja, genau.
Mit der hohen Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Ja, das ist doch schon mal super. Das heißt, Training läuft auch langsam wieder bei dir. Die Schulterverletzung, hast du die vom KSV Cup oder ist einfach überlastungsmäßig aufgetreten?
Wahrscheinlich einfach schlechte Regeneration durch die Krankheit halt. Und dadurch, dass ich so wenig Trainingsvolumen machen konnte, habe ich halt versucht, das hauptsächliche Trainingsvolumen in den drei Mainlifts halt zu haben und habe halt so ein bisschen so Ruder- oder Schulterübungen halt so ein bisschen vernachlässigt, würde ich jetzt sagen. Und da wahrscheinlich einfach so über die Zeit. Also da ist kein struktureller Schaden, sondern ist halt einfach so ein bisschen langfristiges Überlastungssymptom, würde ich sagen. Also ja, mein Beindrücken lief dann auch ja teilweise wieder richtig gut, wo ich so 170 und mehr drücken konnte.
Das wird schon geil ist.
Und habe halt sehr wenig Schulter- und Rückensachen gemacht, was ich dann so ein bisschen gerecht hat jetzt einfach.
Ja, aber teilweise kommen Leute ja auch sehr gut damit klar, keine Assistenz im Knie zu machen.
Ja,
da muss ich jetzt nur leider sagen, du halt nicht.
Nee, ich glaube, mein Problem war, durch die Luftprobleme konnte ich ja nicht heben.
Ja.
Weißt du, dass zumindest im Heben dann halt genug halt Back- und Shoulder-Work halt manchmal dabei ist. Zumindest die Gegenbewegung. Weißt du, wenn ich jetzt Knie beuge, bin ich ja hier relativ tight und Bankdrücken auch. Also in der Schulterregion.
Ja.
Und dass man da halt gar nichts hat, um dagegen halt zu arbeiten, das war wahrscheinlich so einfach.
Aber wir haben ja zum Glück einen guten Physio im Verein, den hast du mit Sicherheit
auch. Genau, also David arbeitet mit mir auch zusammen und hilft mir da aktuell enorm, dass das halt schnell wieder besser wird.
David mit den Zauberhänden. Lustigerweise hat er mir auch mit meiner Schulter unglaublich geholfen, weil er als erster einfach mal gesagt hat, deine Außenrotatoren sind nicht zu schwach, deine Innenrotation ist einfach scheiße.
Ja. Und das ist ja.
Bin in die Exzentrik gegangen und tada, keine Schulterschmerzen mehr. Natürlich, so wie es immer ist, Schulter tut nicht mehr weh, das heißt, man macht seine Reha-Übungen nicht mehr und dann fängt es wieder an. Ja, das ist ein ewiger Kreislauf. Man könnte es auch als dumm bezeichnen. Ach,
aber da erkennt man ja, dass David auch richtig gut ist, weil er dir was ganz anderes gesagt hat als mir, weißt du? Und Schmerzen waren ja sogar ähnlich, also an dem ähnlichen Punkt.
Ja.
Ja.
Ja, geil. Also David kann ich jedem empfehlen. Meldet euch bei ihm, wenn ihr Probleme habt. Ich weiß nicht, ob er Online-Consulting macht, aber vielleicht könnt ihr mal drüber nachdenken eigentlich.
Ja, ich glaube, der ist aktuell so vollgepackt mit Terminen, dass er froh ist. Genau, wenn ihr ihn trotzdem mal anschreiben wollt, auf Instagram, Squats and Espresso Shots, da findet ihr den guten Mann. Ja, wir haben uns für heute das Thema ein bisschen in eure Hände gegeben und ihr konntet uns auf Instagram und auf anderen Plattformen einige Fragen stellen und wir haben die besten Fragen, oder wo wir gedacht haben, die können wir gut beantworten und die bringen den meisten Value für euch. Die haben wir uns rausgeschrieben und würde ich sagen, da fangen wir mal an.
Die erste Frage, die wir bearbeiten wollen, ist erstmal, wie bereitet man sich am besten auf einen Wettkampf vor? Was würdest du dazu sagen, Marco?
Kommt halt drauf an. Also wenn ich jetzt Anfänger bin, würde ich sagen, relativ weh. Also über auf jeden Fall die Kommandos. Also ich meine, das sind halt nur 9. Sollte sehr leicht sein. Und ich würde auch sagen, schadet nicht, das Regelwerk mal zu Gemüte zu führen. Also einmal auf jeden Fall durchlesen, vielleicht noch ein zweites Mal, damit man halt auch weiß, was da passiert. Auch die Flaggen, also nicht die Farben, aber dass man die Lichter weiß. Ich bekomme jetzt ein rotes Licht, okay, woran hat es gelegen? Sowas halt mal zu machen. Und vor allen Dingen, was ich empfehlen kann, davor die Einheiten im Verein zu trainieren. Also wenn man noch gar keinen Wettkampf gemacht hat, dass man einfach jemanden hat, der einem Kommandos geben kann, der sagen kann, ist der Lift gut und so weiter. Aber so rein vom Training würde ich sagen, einfach den Wettkampf mitnehmen. Wäre jetzt mein Tipp.
Also ich glaube, es ist auch immer die Frage, was natürlich Ziel des Wettkampfs sein soll. Wenn es jetzt ein erster Wettkampf ist, würde ich sogar fast sagen, bereitet euch gar nicht großartig drauf vor.
Ja, genau.
Also schraubt vielleicht in den Wochen vorher das Volumen ein bisschen runter, die Intensität ein bisschen hoch. Schaut, dass ihr, wie Markus eben schon gesagt hat, mit Kommandos trainiert. Und wenn es jetzt komisch klingt, lasst Kopfhörer im Training einfach mal weg. Es kann einen großen Unterschied machen, auf einmal nämlich ohne Stöpsel im Ohr oder Over-Ears seine Übungen auszuführen. Und ein paar Leute kenne ich, die damit nämlich große Probleme hatten, deswegen möchte ich das einfach gerade nochmal reinwerfen. Wenn das Ziel dann aber ist, natürlich jetzt ein bisschen mehr Leistung auf den Wettkampf zu bringen, was würdest du denn dazu sagen? Wie sollte man denn da eher vorgehen?
da kommt es jetzt auch wieder so ein bisschen drauf an, also auf die Person, also da gibt es jetzt nicht so eine pauschale Antwort. Ich kenne sehr viele Leute, die sehr gut mit Watercuts klarkommen. Watercut bedeutet einfach, ich reduziere mein Körpergewicht mit so einem Wasserfasten, also ein ganz kurzfristiges Wasserfasten. Und kann dafür aber einfach ein bisschen schwerer sein. Das heißt, als Beispiel, man kann mit 88 Kilo, das ist wahrscheinlich so die Grenze, die man cutten kann, in der 83-Kilo-Klasse dann starten. Also man wiegt mit 83,0 ein und versucht dann, sobald der Wettkampf wieder losgeht, so schwer wie möglich halt wieder zu sein.
Das kann sehr aufregend sein aus persönlicher Erfahrung.
Genau, also es gibt Leute, die kommen damit sehr gut klar, also mögen das auch. Und es gibt Leute, die kommen damit halt gar nicht klar. Das heißt, muss man halt einfach vielleicht mal austesten, vielleicht mal mit so einem Kilo, anderthalb Kilo. Und wenn man merkt, okay, ich fühle mich dann am Wettkampf super hydrated und die Carbs sind richtig da und ich fühle mich richtig gut. Das ist auf jeden Fall was. Und jetzt der große Punkt ist natürlich Training. Da gibt es auch komplett mixed Ansichten oder wie man das machen sollte. Also wie macht man so eine starke Vorbereitung, also wo man versucht, ein bisschen auch über das maximale Regenerationsvolumen halt drüber zu gehen und macht dann halt so einen sehr starken Deload oder Taper. Hab aber auch schon gesehen, dass das halt ins Negative halt geht, dass die Leute dann halt detrained halt, also nicht detrained, aber halt.
Oder halt schon zwei Wochen vor dem Wettkampf eigentlich in der Peak quasi.
Genau, richtig, also dass sie dann halt, also ich habe das Gefühl, je leichter die Person ist, desto weniger braucht die halt diese extrem harten Taper-Wochen. Und je schwerer die Person ist, desto mehr ist das wahrscheinlich dann einfach ein bisschen notwendig.
Also ich persönlich habe bisher immer sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade in so einem letzten Block vor einem Wettkampf mit einem Low-Intraset-Fatigue-Ansatz zu arbeiten. Das heißt, ich habe in einem Satz relativ wenige Wiederholungen, dafür eine absurde Menge an Sätzen, leider, vor dem Hintergrund, dass ich halt den Power-Output in einer Wiederholung oder in einem Satz relativ konstant und hoch halten kann und die Technik eigentlich relativ konstant bleibt, beziehungsweise konsistent, je nachdem, auf welchen Begriff wir uns hier festlegen wollen, was mir dann eigentlich ermöglicht, zumindest technisch auf dem Level zu bleiben, gleichzeitig die Kraft so ein kleines bisschen mehr zu pushen, dadurch, dass ich halt koordinativ ein bisschen wahrscheinlich besser werde. Und das habe ich in der Vergangenheit auch mit ein paar Athletinnen versucht und bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Aber das ist halt, wie Markus gesagt hat, eine grundsätzlich super individuelle Sache. Man muss natürlich auch damit klarkommen, also mit entweder einem krassen Anstieg im Trainingsvolumen oder der Intensität, in der Regel eher von der Intensität. Und man muss es aber nicht nur körperlich verkraften, sondern auch vom Kopf her teilweise, dass man halt auf einmal schwere Gewichte bewegt oder eben nicht mehr ganz so viel macht, was persönlich am Anfang bei mir ein Problem war, weil ich dann immer Angst hatte, ich würde schwächer.
Ja, genau. Also da muss man halt einfach pro Person einfach schauen. Also ich glaube, da gibt es nicht so einen ganz krassen Leitfaden, sondern da ist ja auch gut, dass man jemanden vielleicht an der Hand hat, der mit einem halt die Reise zusammengeht. Und am Anfang muss man vielleicht ein bisschen austesten.
Mein Gut, das ist ja grundsätzlich eigentlich so ein Ding im Training. Man muss erstmal schauen, was funktioniert für einen persönlich denn sehr gut. Das ist auch eine Thematik, auf die wir wahrscheinlich später nochmal zu sprechen kommen werden, wenn wir die weiteren Fragen durchgehen. Aber man sollte halt einfach da, denke ich, auch ein bisschen offen sein, ein bisschen Dinge ausprobieren. Es sei denn natürlich, man ist jetzt schon Elite-Powerlifter, dann sollte man vielleicht nicht mehr ganz so viel ausprobieren, dann weiß man
was funktioniert. Was bei einem funktioniert. Was man vielleicht auch so ein bisschen Daten sammeln kann, ist, wenn man mit Deloads halt arbeitet. Ich kenne viele, die halt einen Deload machen und die erste Einheit nach dem Deload ist komplett Müll dann.
Immer.
Genau. Und dann weiß man vielleicht, okay, so ein harter Taper ist vielleicht nicht das Richtige für mich, weil.
Ja, oder entsprechend ein krasser Deload halt in der Woche vorm Wettkampf, weil das ist persönlich bei mir das Problem. Also man kann die Deloads ja grundsätzlich unterschiedlich gestalten und ich habe irgendwann gemerkt, okay, eine Volumenreduktion bei gleichbleibender oder minimal reduzierter Intensität gibt mir viel mehr die Möglichkeit, nach dem Deload wieder besser ins Training reinzukommen, weil ich noch gewöhnt bin, schwere Lasten.
Genau, richtig. Genau, das sehe ich auch so. Dass man gerade als Powerlifter vielleicht das Volumen eher reduziert, aber halt die Intensität trotzdem moderat halt lässt.
Ja, also vielleicht einfach 10-20% runter, was ja auch schon sehr viel sein kann, je nach Last natürlich. Also 200 versus 250 Kilo macht natürlich einen großen Unterschied.
Ja, aber so in der Regel kann man, glaube ich, sagen, wenn man noch nicht so lange im Sport ist, wenn man stark ist, ist man am Wettkampf stark und wenn man nicht stark ist, ist man halt auch im Wettkampf nicht stark. Also es gibt nicht so eine magische Formel, so, keine Ahnung, man hat ein 500er Total und man macht jetzt irgendwie magische 2 Wochen und hat dann auf einmal ein 600er Total. So ist es auf gar keinen Fall, also.
Auch da, ich glaube, man sollte sich grundsätzlich auch bei ersten Wettkämpfen nicht an Totals festhalten. Nee, ich habe ja selber immer gesagt, bevor ich kein 500 Kilo Total habe, mache ich keinen Wettkampf. Retrospektiv das Dümmste, was ich hätte machen können.
Absolut
dumm. Aber hey, wir lernen daraus, also, beziehungsweise lernt aus meinen Fehlern.
Genau, wenn ihr jung seid, wichtigstes, wie gesagt, lernt die Kommandos, beschäftigt euch ein bisschen mit dem Regelwerk, trainiert vielleicht ein paar Mal davor in dem Verein, in dem ihr seid, dass ihr da auch so ein bisschen mit Kommandos üben könnt, mit Leuten, die halt schon ein bisschen erfahrener sind, die euch dann halt sagen, achte vielleicht hier oder da drauf, gibt ja auch mal so ein paar so kleine Tricks, die man halt machen kann, wie beim Bankdrücken zum Beispiel, dass man sagt, die Spotter sollen einem reinheben, dass man gar nicht das Rack-Kommando dann beachten muss, sondern man hält einfach nur oben und die Spotter nehmen das halt weg.
Genauso bei der Beuge.
Genau,
nicht dann euphorisch sein nach dem letzten Beugeversuch und reinlaufen, sondern gerade dann warten. Das ist genau. Das habe ich immer gerne gemacht. Und jetzt sagen sie mir alle, ich warte eigentlich viel zu lang.
Ja, lieber zu lang. Und wenn man dann merkt, die Spotter wollen ein bisschen nach vorne drücken, dann läuft man halt mit denen mit. Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Oh, und was ich definitiv aber an der Stelle sagen würde, nicht nach hinten abwerfen.
Nein,
man
um Gottes
Willen. Man sieht immer mal wieder Videos, ja. Auch ich glaube auch ein paar aus Deutschland, wo das passiert ist.
Ja.
Wenn ihr im Zweifelsfall nicht stark genug seid, ihr habt Leute, die euch wortwörtlich den Arsch retten.
Genau, das ist es. Genau, vielleicht auch selber mal spotten, dass man weiß, dass man sich auf die anderen, also weißt du, dass man so das Gefühl bekommt.
Da auch wieder der Bezug eigentlich zur letzten Folge. So, wir brauchen sowieso Leute, die mehr unterstützen. Der war anscheinend auch relativ kontrovers, der letzte Podcast.
Fandest du?
Nee, aber ich habe zumindest mitbekommen, dass ein paar Leute so gesagt haben, mit einigen Dingen, wir gehen nicht mit allem.
Ja, aber das ist ja voll okay.
Nee, aber das finde ich auch gut.
Das Feedback, was ich jetzt auch bekommen habe, auch von anderen Vereinen, war eigentlich größtenteils sehr positiv.
Ja, das ist doch schon mal sehr gut.
Klar, so diese Equipped und Raw-Sache, die ist halt immer...
Die wird es immer geben.
Genau, die wird es immer geben, aber das ist ja auch voll okay. Ich meine, Meinungen sind ja okay und Meinungen...
Absolut.
Genau, absolut. Ja. Aber so als letzter Punkt auf die Frage, also macht euch nicht so einen Kopf vorm ersten Wettkampf. Geht hin, habt Spaß. Schaut halt, dass ihr keine Regelfehler macht und dann beim nächsten Mal besser werden.
Genau, und wenn möglich, sucht euch vielleicht auch einen Betreuer, der weiß, was oder wie es auf einem Wettkampf abläuft.
Genau, das ist auch immer hilfreich.
Das kann euch so viel Stress abnehmen, der total unnötig ist.
Ja. Und auch jemand, der zu euch passt, also wenn man jetzt so sehr hippelig ist, dann holt euch vielleicht jemanden, der ruhig ist. Und wenn ihr aber selber sehr ruhig seid, dann holt euch vielleicht jemanden, der euch ein bisschen pusht.
In Abhängigkeit davon natürlich, was ihr braucht. Ich persönlich bin ein sehr ruhiger Lüfter.
Ja.
Ich kann das gar nicht ab mit übermäßigem Hype vor Wettkämpfen.
Ja.
Genauso betreue ich auch meine Leute. Das ist vielleicht für die eine oder andere Person was Gutes, für die andere nicht. Ja. Wie Markus gesagt hat, schaut, dass ihr jemanden habt, der zu euch passt. Und der auch ein bisschen weiß, was passiert.
Genau. Ja, gehen wir in die nächste Frage.
Als nächstes wurden wir gefragt bezüglich ungeschriebener Regeln im Powerlifting. Was würdest du dazu sagen, Marco?
Ich würde sagen, also eine wichtige Regel ist einfach nett sein. Also
genau, ihr seid nicht alleine.
Genau. Und behandelt halt immer alle anderen, wie ihr selber behandelt werden wollt. Gerade auf Wettkämpfen ist das, glaube ich, einfach so eine wichtige Sache. Also wenn ich mal zurückgucke in meine Wettkämpfe, ich habe so gute Freunde auf Wettkämpfen, die immer noch gute Freunde sind, kennengelernt. Einfach, weil die nett zu mir waren und ich nett zu denen war. Also wo wir heute immer noch Kontakt haben, die ich vor 10 Jahren kennengelernt habe. Also
ich glaube auch, was ein wichtiger Punkt ist, unterstützt euch gegenseitig. Wenn jemand sich anstrengt oder einen guten Lift macht, kann man der Person auch schon mal auf die Schulter klopfen. Natürlich, wenn sie es mag. Oder eben nicht, kann man auch nicht immer wissen. Aber mir wurde deswegen tatsächlich auf dem letzten Wettkampf vorgeworfen, so, ich würde das Ganze nicht zu ernst nehmen, weil ich mich zu sehr für andere Leute gefreut habe auch. Hä? Aber ich denke mir da halt so, ich bin hier, um Spaß zu haben, ich nehme das Ganze auch nicht zu ernst. Dafür bin ich auch irgendwie nicht stark genug, muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber das gehört halt mit dazu, sich für andere zu freuen. Jeder reißt sich den Arsch auf, jeder strengt sich an.
Genau.
Jeder, natürlich nicht nur jedermann. Aber insofern füreinander statt gegeneinander.
Genau, und im Endeffekt ist es ja auch so, außer auf dem wirklich allerhöchsten Niveau, ist es meistens ja schon klar, wer gewinnt. Weißt du, also so die Reihenfolge ist ja meistens schon...
Die ersten drei kannst du dir meistens ganz, wenn du die
Meldeliste
anguckst.
Aber das befreit ja natürlich auch, weißt du? Das heißt, bei mir geht es ja nur darum, ich bringe mein Bestes.
Ja.
Und wenn jemand anders einfach besser ist als ich oder ein bisschen schlechter ist als ich, dann ist das cool, aber ich kann mich ja für die Person auch freuen. Also da ist jetzt nicht... Ich habe keinen Nachteil dadurch.
Ich glaube aber, das ist auch ein sehr gesunder Weg, an das Ganze ranzugehen. Halt einfach zu sagen, ich möchte besser werden als beim letzten Mal. Oder ich möchte mein Bestes geben.
Genau, und darum sollte es ja auch nur gehen. Also, so, ich möchte jemanden schlagen, ist meistens ein ungesundes Mindset, weil was bringt einem das, weißt du, so?
Nee, ich meine, es kommt auf die Sportart drauf an.
Nee, also jetzt, ich meine im Powerlifting, weißt du, also so, wenn man sagt, ich will besser werden als X, das ist so ein kurzfristiges Ding, was ja vielleicht auch klappt.
Aber wie sieht das dann motivational langfristig?
Genau, also dann lieber so eine freundschaftliche Rivalität, weißt du, dass man jemanden hat und so, boah, ich werde besser als du, aber wenn der andere besser ist, dann gönnt dann, man dem das halt bei vollen Werten.
Immer.
Und will noch besser werden, also.
Und ich glaube, damit hätten wir auch schon eigentlich eine Überleitung zu der nächsten Frage, die halt einfach nur in den Raum geworfen wurde. Mindset-Tipps. Also es ist nicht mal wirklich eine Frage, aber es hieß einfach nur, habt ihr Tipps für Mindsets? Und ich würde grundsätzlich mal einsteigen in das Ganze,
ja, klar,
und sagen einfach, grundsätzlich ist es eine Typfrage, was fürs Mindset funktioniert und nicht funktioniert. Ich glaube, was da am besten wäre, dass wir aus unserer Perspektive erstmal darüber sprechen, anstatt dass wir sagen, du oder XY sollte so und so an das Ganze rangehen. Deswegen würde ich hier das Wort einfach mal an dich weitergeben. Was machst du denn, damit dein Mindset funktioniert im Wettkampf oder auch im Training?
Ja, also ich würde erstmal mit dem Training so anfangen, weil das ist, glaube ich, hier ist ja die grundlegende Basis. Was mir immer sehr geholfen hat, ist, mich nicht so sehr aufs Training zu fokussieren, sondern halt immer zu schauen, dass ich zum Beispiel mit Freunden trainiere, weißt du, also dass ich, selbst wenn man irgendwo ankommt, ich meine, ich bin ja vor 2,5 Jahren erst in Frankfurt angekommen, da kannte ich ja niemanden, dass man halt versucht, okay, wenn ich Freunde im Gym habe, dann gehe ich nicht nur dahin für die eine Sache, sondern auch noch für andere Sachen. Das heißt, wenn eine Sache nicht gut läuft heute, dann habe ich ja immer noch andere Sachen, auf die ich zurückgreifen kann. Und es fällt halt immer leichter, dahin zu gehen. Also wenn ich ins Training gehe, verbinde ich damit halt auch immer eine coole Zeit. Also da ist nicht nur das Training, was da stattfindet, sondern wenn ich da nicht hingehen würde, würde ich halt auch viele Leute nicht sehen, die mir mittlerweile wichtig sind.
Mhm.
Und es war halt schon immer eigentlich so, dass ich gemerkt habe, Leute, die so alleine versuchen, das zu machen, es gibt Leute, die können das, aber viele Leute brauchen halt so soziale Kontakte einfach.
Gut, die Frage ist dann natürlich auch, kann man immer mit Freunden trainieren? Das ist für den einen oder anderen oder die einen oder andere ja auch nicht möglich, muss man jetzt auch wieder dazu sagen.
Nee, genau, aber wenn man so in einem Gym trainiert, weißt du, dass man dann versucht, okay, es sind, also meistens...
So eine kleine Mama, es sind ja eh immer dieselben Leute,
genau,
zur selben Uhrzeit.
Genau, richtig. Und einfach zum Beispiel denen einfach mal sagen, hey, deine Kniebeuge sieht mega gut aus. Und das ist meistens dann schon so ein Opener. Und dann beim nächsten Mal quatscht man ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen mehr. Und man merkt dann, okay, irgendwann hat man halt Bock, auch mit der Person einfach zu interagieren.
Ja.
Und selbst wenn man nur einen Satz im ganzen Training mal quatscht, weil man konzentriert ist, ist das auch schon cool.
Vor allem, wenn man jemandem sagt, dass irgendwas gut aussieht,
ja,
da fühlt sich jeder gut. Die Person, die gelobt wird, beziehungsweise die das Kompliment bekommt, wird sich großartig fühlen. Man selber auch, weil man jemandem ein gutes Gefühl gegeben hat. Man könnte grundsätzlich so durchs Leben gehen, wenn man möchte, dass man sich immer wieder was Nettes aussucht, was man jemandem mitteilt. Aber wir müssen das jetzt hier nicht so grundsätzlich gestalten. Aber ich persönlich handhabe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich eben einer von der Sorte bin, die nicht immer mit anderen trainieren kann oder aus Zeitgründen nicht immer möglich ist. Und was für mich wirklich geholfen hat, war ein Spaß oder eine Begeisterung mehr für den Prozess zu entwickeln, indem ich mir kleine Prozessziele gesetzt habe. Also heute in der Trainingseinheit konzentriere ich mich auf Bracing beziehungsweise auf Knievorschub, auf Leg Drive, was auch immer. Das funktioniert natürlich für viele Personen nicht, wenn sie eher ergebnisorientiert sind. Und auch da kann ich mich nicht rausnehmen, weil grundsätzlich bin ich ergebnisorientiert. Man kann sich aber lange rantasten. Ich denke, was auch hilft, ist, sich dabei halt nicht zu ernst zu nehmen, wenn dann etwas mal nicht gut klappt. Weil das ist ja dann häufig auch, dass ich hatte das selber auch schon mal, ist schon sehr lange her, da war wirklich die Beuge wie Sau. Ich hatte tatsächlich sogar auf einmal eine Panikattacke während dem Beugen und ich verstehe bis heute nicht, was da passiert ist, aber es ist halt einfach so. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt für heute reicht's. Im Nachhinein vielleicht auch ganz gut gewesen, dass ich mich nicht durchgekämpft habe, aber aus der Perspektive, es hat eine Sache nicht gut funktioniert und ich habe mich derartig dran festgehalten, dass ich mein ganzes Training über den Haufen geworfen habe. Da wäre es dann tatsächlich gut, wenn man sich kleine Dinge sucht, an denen man sich immer wieder positiv langarbeiten kann. Und wenn die Beuge dann nicht gut läuft, okay, dann läuft vielleicht das Bankdrücken gut oder irgendeine Assistenzübung. Und wenn ich mich beim Beugen heute nicht so anstrengen konnte, weil irgendwie die Luft weg da und ich im Trainingsplan noch einen Beinstrecker drin habe, dann baller ich das Ding halt kaputt. Vorausgesetzt mein Coach oder wenn es die eigene Planung ist, lässt das zu. Dann muss ich nicht immer über alle hinwegsetzen. Aber das ist, denke ich, was auch gut funktionieren kann, sich nicht zu ernst nehmen in der Kombination mit wirklich Prozessziele zu setzen.
Genau. Und was du eben schon angesprochen hast, das ist auch eine Sache, die ich oft auch mit anderen Leuten angewendet habe, ist so ganz kleine Ziele nur für das Training zu setzen. Also, dass man halt.
Man war immerhin im Training, damit könnte man tatsächlich schon mal anfangen.
Genau.
Wie viele Leute gehen nicht ins Training?
Ja, eben. Oder dass man halt sagt, heute fokussieren wir uns auf einen sauberen Workout, weißt du? Mhm. Und das ist das einzige Ziel für heute. Und wie das Training dann im Endeffekt läuft, ist dann erstmal zweitrangig. Hauptsache, der Workout sieht gut aus. Und im Endeffekt, was fast immer passiert ist, das Training läuft dann mega gut.
Ja, und vor allem summieren sich diese Kleinigkeiten, die sich ja dann je Einheit verbessern, auf zum großen Ganzen.
Genau, dann bildet man da schöne Habits, also Gewohnheiten. Und immer diese kleinen Gewohnheiten, die machen das halt, ist ja, meine Beuge sieht schlecht aus, okay. Daran kann man nicht arbeiten, weißt du, aber dass man sagt, wir arbeiten uns in kleineren Schritten immer zu einer besseren Beuge halt hin, anstatt in einem Training 10 Sachen zu verändern.
Genau, funktioniert eh nicht.
Nee, genau.
10 Dinge gleichzeitig zu konzentrieren, weil auch man erstmal, ich sag mal, zum gewissen Grad motorisch lernen muss und gewisse Dinge erstmal automatisiert werden müssen.
Ja.
Je mehr bewusst gesteuert werden muss, desto schwieriger wird es, dass es am Ende tatsächlich auch noch gut aussieht. Und was mir noch in dem Punkt einfällt, gehen wir von einer 4-Tage-Trainingswoche aus. Es sind ungefähr 210 bzw. 208 Einheiten im Jahr.
Ja.
Wenn dann 20 oder 30 scheiße sind,
ja, also
prozentual gesehen, ist so viel noch gut. Und ich glaube, das muss man sich auch immer mal vor Augen führen. Eine schlechte Einheit entscheidet über nichts. Genauso wenig wie leider eine gute Einheit über das große Ganze entscheidet.
Ja, auch das ist auch wichtig, sich nicht so leicht unterkriegen zu lassen. Also, wie wichtig ist denn so ein, also weißt du, so meistens eine Einheit, die läuft ja nicht wirklich schlecht, sondern oft ist es ja nur ein Satz, der schlecht läuft, oder der Topsatz läuft nicht so gut. Oder
er fühlt sich nicht so leicht an, wie er sich anfühlen sollte.
Genau, aber
ist das
so schlimm, weißt du, so, und wenn man dann irgendwelche anderen kleineren Sachen, also für Anfänger kann es ja zum Beispiel sein, ich gebe auch mir Mühe bei den Assistance-Übungen, weißt du, also dass man nicht sagt, okay, ich habe meine Powerlift und dann die Assistance mache ich so la 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 und Quatsch und bin im Handy noch dabei, sondern dass man sagt, okay, da gebe ich mir auch Mühe, da konzentriert zu sein. Das ist ja sehr leicht umzusetzen. Ja, also einfach so kleine Ziele setzen, ist, glaube ich, fürs Training essentiell wichtig und nicht mit anderen vergleichen.
Aber das ist in unserer Social-Media-Gesellschaft unglaublich schwer. Ich meine, du machst einmal Instagram auf und du siehst, keine Ahnung, 4,74er, die über 200 beugen, wo du dir denkst, so, okay.
Ja, oder auch wenn du hier im Training bist und siehst, boah, Önia macht krassen Fortschritt.
Ja.
Und ich mache das vielleicht gerade nicht. Nicht davon, also eher davon motivieren lassen, wenn man das kann. Und sonst halt einfach versuchen, für sich selber halt zu denken. Und auch bei denen es manchmal richtig gut läuft, irgendwann kommt die Zeit, dann läuft es halt auch nicht gut. Also
andersrum, wie lange lief es vielleicht bei denen es jetzt richtig gut läuft, richtig scheiße. Und sie haben es trotzdem weiter durchgezogen und ernten quasi jetzt so die Früchte der Arbeit, die sie vorher reingesteckt haben.
Ja.
Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht ist es auch einmal eine Phase, in der gewisse technische Anpassungen einfach vollzogen werden, von denen man nicht wirklich was mitbekommt und dann auf einmal man trainiert weiter und auf einmal explodiert man.
Ja.
Könnte ja auch sein. Das weiß man immer nicht.
Und wichtig ist auch noch fürs Mindset, weil ja immer mehr Leute jetzt in den Sport reinkommen, nicht das Mindset zu haben, ich bin abgehängt. Also, es ist ja jetzt, man kommt rein und denkt, guckt sich so auf der, also die meisten kommen ja rein in den Sport und das Erste, was sie machen, was ein Riesenfehler ist, gucken sich die deutschen Rekorde an.
Ja.
So, weißt du, trainierst eine Woche und deutsche Rekorde.
Was ist denn die Quali für die DM?
Ja, wenn es wenigstens die Quali wäre, aber die gucken direkt die deutsche Rekorde an und denken dann, oh, scheiße, werde ich nie schaffen. Was komplett unglaublich dumm ist, weißt du?
Ich meine, gut, andererseits, vielleicht schauen sie auch nach einer Zielsetzung, dann ist es eigentlich wieder was
Gutes. Ja, eine Zielsetzung von mir aus, aber auch das ist so weit weg, weißt du, also
wie wahrscheinlich ist es, dass man einen deutschen Rekord hält, oder?
Genau, richtig. Und dann wird der vielleicht gebrochen und dann ist das wieder kaputt.
Noch höher.
Genau. Lieber dann mit kleineren Zielen arbeiten, die vielleicht am Anfang nicht mal total abhängig sind. Weißt du, also, dass man.
Lustigerweise ist es aber was, das macht die normale Gym-Community, für die ist das ganz normal. Ja, also wenn man normal im Studio trainiert, beispielsweise 100 Kilo auf der Bank.
Ja.
Ob man jetzt sagen muss, im Powerlifting ist das eine krasse Leistung oder nicht, darum geht es jetzt gerade nicht. Aber da ist es halt ganz normal, dass sich kleine Zwischenziele gesetzt werden, auf die man hinarbeitet und wo dann alle wirklich sagen, hey geil, du drückst jetzt so und so viel richtig gut.
Oh.
Gut, macht keiner oder habe ich noch nie beim Beugen mitbekommen. Das ist eine andere Story. Aber das, wie du es eigentlich gesagt hast, kleine Ziele setzen.
Genau, und die dann halt einfach so durchzubringen und auch bei Wettkämpfen so ein bisschen delusional zu denken ist gut. Also wenn man, weißt du, also so ein bisschen höher als man denkt, aber keine Ahnung, wenn ich dir jetzt sagen würde, boah, Max, richtig geil, nächster Wettkampf, 850 total. weißt du?
Ich mache 200 Kilo aus Luft.
So. Genau, und ich jetzt immer wieder so einprügel, dass du das dann auch irgendwann glaubst. Ich glaube, das wäre eher negativ.
Ja, zumindest wenn ich dann mit der Realität konfrontiert bin.
Genau, wenn negativ. Du dann am Wettkampf bist und du denkst, okay, 58 ist möglich und
ist es möglich?
Obvious ist es halt nicht möglich.
Ich glaube, würde ich mich Stand jetzt unter 300 Kilo plus bei der Beuge stellen, würde ich, würde nicht zusammenklappen. Aber lustig wäre die Vorstellung eigentlich schon.
Also das ist ja nicht so, dass du das nie schaffen kannst, aber zumindest wenn dein nächster Wettkampf dieses Jahr noch ist, ist es, genau, ist es ja.
Da müssen wir echt realistisch bleiben. Sorry, das wird nichts.
Genau.
Da bin ich froh, wenn es in 5 Jahren was wird.
Genau.
So, oder in 6. Aber genau. Jetzt nicht.
Da, oft ist es dann ja smarter so, was kann ich realistisch schaffen und pack da vielleicht nochmal 10 Kilo drauf oder 15 oder 20 Kilo drauf. Das ist eine gute Mindset-Sache, wie man vielleicht sich so Zahlen setzen könnte, aber nicht so komplett, also vor allem nicht Rekord. Scheiß mal auf Rekorde so. Die Leute, die ich kenne, die Rekorde aufgestellt haben, die haben die halt gemacht, weil sie konnten. Weißt du, also das war eher so, die habe ich halt jetzt mir irgendwann erreicht.
Ja.
Und das kommt irgendwann und hangelt euch da lieber an so kleineren Sachen hoch.
Wobei, gleichzeitig, wenn es größere Dinge sind, bei denen ihr relativ sicher seid, dass ihr alles reinstecken könnt, um diese Ziele zu erreichen, dann würde ich sagen, aber es ist schon okay. Aber geht nicht gegen das, was Marco gerade gesagt hat vom Inhalt, sondern wirklich einfach nur realistisch.
Also, und wenn es euch motiviert, weißt du, also ich kenne ja die meisten, die gucken sich die Rekorde an und sagen, die schaffe ich nie.
Also lass es.
Genau, also strenge ich mich, gehe ich gar nicht in diesen Sport rein. Das ist natürlich, also wenn man sagt, okay, hier ist der deutsche Rekord, den hänge ich mir in mein Zimmer und ich tue alles, damit ich den breche und das motiviert mich, das ist ja wieder was anderes, als das zu öffnen und sagen, okay, schaffe ich nicht.
Wobei man theoretisch jetzt auch da sagen müsste, dass das so ein bisschen gegen die Grundidee des Sports insgesamt geht.
Natürlich.
Denn wir treiben Sport, um Sport zu treiben, einzig und allein.
Ja.
Also per Definition zumindest. Hm. Und das würde dann eigentlich gegen das gehen, warum wir als Selbstzweck Sport betreiben.
Ja, genau. Es geht, man muss halt so ein bisschen, glaube ich, einfach so finden, wo liegt meine Motivation? Weißt du, also ist das so eine intrinsische, so ich gegen die Welt?
Mhm.
Damit können ja viele so als Underdog, weißt du, so keiner glaubt an mich und ich zeig's allen. Das funktioniert für viele, für andere funktioniert das halt gar nicht. Weißt du, andere müssen sich halt gut fühlen, damit es gut funktioniert. Das muss man halt einfach so ein bisschen selber rausfinden. Und ich glaube, da sind wir jetzt wieder beim letzten Mal. Das Training muss einfach Spaß machen. So. Und da kann man sowas, was ich immer angewendet habe, wenn 5 Trainings hintereinander mir keinen Spaß gemacht haben, wusste ich, ich muss halt irgendwas verändern. Also nicht jetzt mein ganzes Training so auf den Haufen werfen, aber vielleicht eine Herangehensweise einfach überdenken.
Vielleicht nicht krampfhaft immer ballern, auch wenn alles wehtut.
Genau.
So als Beispiel. Weil wenn es schmerzt, macht es auch keinen Spaß.
Ja,
also es gibt Leute, die stehen auch Schmerz auch im Training, aber
genau, also, naja. Ist ja was anderes, ob es schwer ist oder ob es, weißt du, ob man jetzt, man kommt ins Training und geht schlechter gelaunter nach Hause. Weißt du, und wenn das zu oft hintereinander passiert, dann sollte man vielleicht mal überlegen, ein bisschen was zu ändern. Also das muss nicht das Training an sich sein, ist vielleicht eine Herangehensweise oder vielleicht macht man mal eine
Assist-Mindset.
Die einem
genau einfach mal das Mindset ändern, um jetzt auch diese Frage vielleicht damit so ein bisschen abzuschließen. Sich auf kleine Dinge zu fokussieren und über die Dinge zu freuen, die gut laufen, anstatt über die Dinge, die schlecht laufen.
Ja.
Und je spezifischer diese kleinen Ziele sind, je genauer man daran arbeiten kann, diese umzusetzen. Walkout bei der Beuge, Leg Drive beim Bankdrücken, Qualität beim Latziehen oder was auch immer. Hm. Desto wahrscheinlicher ist es, dass man wieder Spaß hat, weil man eben ich sag mal, erfolgreich ist, weil man die Ziele erreicht, die man sich vornimmt.
Ja, auf jeden Fall. Sollen wir noch ganz kurz vielleicht bei Mindset in den Wettkampf gehen? Weil
oh ja, natürlich. Genau. Das wäre vielleicht auch noch ein guter Punkt.
Ja.
Da an Wettkampf habe ich jetzt gar nicht.
Wie gehst du da so ran?
Ich will jetzt nicht sagen, Wettkampf ist mir egal, weil eigentlich ist es mir nicht egal. Aber lass mich kurz nachdenken.
Ja.
Erzähl du mal.
Also bei mir ist es so, wenn ich so einen Wettkampf geplant habe, früher natürlich noch mehr als jetzt. Ich habe versucht, jedes Training, zumindest in den Mainlift, im Wettkampf zu sein. Also vielleicht sieht man das jetzt hier auch noch immer ein bisschen. Wenn ich mich vorbereite, dann stehe ich immer eine ganze Ecke weg vom Rack und wickel dann eine ganze Ecke weg vom Rack meine Bandagen zuerst, dann mein Gürtel, genauso wie ich es in Comp halt machen würde. Also da gehe ich praktisch alle Schritte, die ich im Wettkampf machen wollte, stelle ich mir bei jedem Squat halt vor, ich gehe jetzt auf die Plattform halt raus und wenn ich dann auf die Plattform rausgehe, habe ich das ja schon tausende Male gemacht, weißt du, dann ist das ja nichts Neues mehr für mich, nur halt ein anderes Setting, aber die einzelnen Schritte, die ich da durchgehe, die sind halt für mich gewohnt und darum laufe ich auch immer in das Rack rein, also ich stehe nicht unterm Rack schon drunter, mache da alles, sondern ich stehe von der Plattform weg, wickel da alles und laufe dann halt in das halt rein und versuche halt alles so zu machen wie im Wettkampf, also Walkout wie im Wettkampf, dann hochschauen wie im Wettkampf, wenn ich fertig bin, oben warten wie im Wettkampf, also alles das, was ich am Wettkampf mache, probiere ich im Training halt schon zu visualisieren und halt so zu machen. Das hilft mir halt enorm, so in der Vorbereitung auf den Wettkampf halt hin, einfach Sicherheit.
Gibt ja auch so ein bisschen mehr Ruhe durch diese Ritualisierung, dass
genau, ich eigentlich
immer denselben Ablauf, den du genauso reproduzieren
kannst im
Wettkampf.
Genau, weil bei mir ist es so, wenn stressig wird, werde ich unruhig. Und wenn ich unruhig würde und was habe, auf das ich zurückfallen kann, was Normalität für mich ist, das hilft mir halt, weißt du? Ich merke, okay, irgendwas läuft nicht, wie ich will. Dann weiß ich, okay, drei vor dir, du weißt jetzt genau, jetzt machst du den Song an, der läuft 2,5 Minuten, dann fängst du an, deine Raps zu langsam zu wickeln, dann kommt jetzt der Belt an, jetzt ist der vor dir auf der Plattform. Also dann, dass ich einfach auf was zurückfallen kann, auf das ich mich verlassen kann, wenn alles rundherum halt stressig ist. Genau. Und
interessanterweise mache ich zum gewissen Grad auch so eine, oder habe ich auch so eine Ritualisierung, wobei das für mich auch eher zweitrangig ist. Ich muss ein kleines bisschen ausholen. Ich habe früher relativ hochklassig Tischtennis gespielt und war ein übertriebener Trainingsspieler. Im Training habe ich sie alle von der Platte geschossen.
Ja.
Und in Wettkampfsituationen ist mir das immer sehr schwer gefallen. Und irgendwann habe ich halt einfach angefangen, den Wettkampf als Training zu sehen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke oder in der Zeit, in der ich gerade drüber nachdenken konnte, ist mir halt eigentlich aufgefallen, Wettkampf ist für mich Training. Natürlich versuche ich mein Training so zu gestalten, dass ich sehr viel Parallelen dann habe, im Sinne von einer Ritualisierung. Aber gleichzeitig mache ich mir halt jetzt im Wettkampf nicht übermäßig viele Gedanken, dass ich jetzt dies machen muss, dass ich jetzt das machen muss. Ich weiß, meine Technik ist automatisiert. Ich kriege die Signale, darüber muss ich nicht mehr nachdenken. Ich warte, bis ich sie höre. Gut ist. Aber vor dem Lift denke ich mir so, ah ja, hast du halt im Training schon mal gemacht, beziehungsweise sollte rechnerisch passen, mach mal. Wird schon. Und wenn nicht, habe ich 4 Leute um mich rum, beziehungsweise 5, die mich unter der Stange rauskramen. Und das ist doch super. Und beim Heben, bewegt sich halt nicht. Ich versuche mein Bestes zu geben, aber wirklich mit dieser Einstellung ranzugehen. Es ist nur ein anderes Training.
Ja.
Das hilft mir persönlich.
Genau, so probiere ich es halt auch zu machen. Also, wenn ich am Wettkampf ankomme, probiere ich halt einfach auch die Steps wie im Training halt zu gehen. Also, ich weiß, was ich vor dem Training essen kann. Das probiere ich dann halt auch vor dem Wettkampf so zu essen. Und im Endeffekt alles so zu machen, wie ich es im Training schon, weil da habe ich schon hunderte Male gemacht. Da muss ich mich auf nichts Neues einstellen.
Das ist ja auch das Schöne am Powerlifting. Wir haben absolut geschlossene Bedingungen.
Es genau,
ist immer wieder dasselbe.
Kalibrierte Stange. Die Stange ist genau. Also es ist alles
halt überall gleich viel. Die Racks sind fast überall gleich. Ja. Die Kommandos sind außer auf anderen Sprachen immer dieselben.
Ja.
Gut, manchmal kommen sie später, manchmal kommen sie früher. Aber es ist jetzt nicht so wie im Fußball oder im Handball, dass du unglaublich variable Situationen hast, an die du dich anpassen musst.
Ja.
Das ist halt auch das Schöne. Und deswegen gefällt mir der Sport tatsächlich auch so gut, weil das mir eben quasi, oder das halt nochmal unterstreicht, das ist ich gegen mich selbst.
Ja.
Nicht irgendwas anderes. Und das hilft mir noch mehr, mich zu entspannen eigentlich. Und dann.
Was mir sehr hilft, das ist auch vielleicht so eine bisschen fortgeschrittenere Variante. Sollte man vielleicht nicht auf den ersten Wettkampf machen, weil das vielleicht stressig wird. Ich bin ja zum Beispiel mit 10, 11 Leuten in einem Flight. Dann weiß ich, okay, es sind ungefähr immer so 10 Minuten, 10, 11, 12 Minuten bis nach meinem Versuch, bis ich wieder dran bin. Dann versuche ich mir das immer in drei Blöcke zu unterteilen, die mir dann auch wieder Ruhe geben.
Mhm.
So nach dem Versuch direkt ist so eine Cooldown. Also da versuche ich erstmal eine gewisse Entspannung, also nicht dieses Hype-Level dann halt 12 Minuten oben zu halten, weil ich gemerkt habe, das kann ich halt einfach nicht. Also es gibt Leute, die können das, ich kann das nicht. Sondern dass ich erstmal versuche, da so ein bisschen Cooldown mit meinem Betreuer da vielleicht sprechen, gab es halt vielleicht irgendwas, was nicht so gut lief oder auf was man sich mehr fokussieren soll, aber alles in einem super Low-Bereich. Das ist immer so 3-4 Minuten. Und dann habe ich dann so wieder 3-4 Minuten, in der ich so eine Konzentration habe. Das heißt, ich höre dann Musik, irgendeine Musik, die ich halt kenne, habe die Augen einfach zu und versuche einfach so ein bisschen zu relaxen, so den Wettkampf gar nicht so wahrzunehmen, sondern für mich zu sein. Und dann habe ich nochmal 3-4 Minuten, wo ich dann versuche, mein Hype-Level oder mein Anspannungslevel wieder nach oben zu bringen, was für mich halt sehr gut klappt, dass ich halt nicht dann 12 Minuten Hype bin, sondern immer nur halt 3-4 Minuten, bevor es dann auf die Plattform geht.
Kostet auch nicht so viel Energie.
Genau, das hat
über 20 genau. Minuten dann.
Weil das habe ich ganz oben zu halten. Relativ schnell schon gemerkt, ich kann das nicht den ganzen Wettkampf. Also irgendwann bin ich dann im Bank oder Deadlift schon mental so ausgebrannt.
Das schlaucht total, kann genau, ich mir richtig vorstellen. Also muss halt selber wieder auch sagen, ich bin halt kein Halblifter. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das ordentlich platt macht.
Genau, ich bin ja auch eher so ein intrinsischer Halblifter. Aber ich muss innen drinne schon wach sein. Also ich muss innen drinne so, das Feuer muss halt so starten. Aber ich hab, das Feuer kann nicht immer brennen, sondern ich muss das halt...
Einmal Kohle raus, Kohle wieder rein.
Genau, richtig. Aber da auch einfach, guckt, was für euch halt gut funktioniert und versucht von Wettkampf zu Wettkampf, das halt, was nicht gut funktioniert, halt auch abzustellen. Und
macht so viele Wettkämpfe, wie ihr könnt. Dann findet ihr raus,
gerade am Anfang, genau.
Und was funktioniert, was nicht funktioniert.
Genau, und seht, wie Max das gesagt hat, ein Wettkampf ist halt ein Training unter Wettkampfbedingungen. Ja. Und das funktioniert in der Regel einfach viel, viel besser, als wenn man so super stressed da reingeht. Und die Leute haben auch immer so Angst zu versagen. Und als Beispiel, Max, weißt du noch, wer Letzter geworden ist in deiner Gewichtsklasse?
Nein.
Siehst du? Das
ich erinnere mich einzig und allein an den ersten.
Und bei mir auch. Ich weiß, alle haben eine geile Leistung da in meinem letzten Flight abgeliefert.
Alle haben sich
alle waren zwar saugeil mit den Leuten, aber ich habe keine Ahnung, wer Letzter geworden ist. Weißt du, das ist völlig egal. So, ihr könnt euch nicht blamieren. Das ist also nur für euch selber höchstens. Für alle anderen ist das komplett egal.
Und für euch selbst eigentlich auch nur dann, wenn ihr euch nicht angestrengt habt, wenn ihr nicht das Beste gegeben habt, was in diesem Moment möglich gewesen ist. Das muss man auch dazu sagen. Was grundsätzlich möglich ist, ist das eine. Aber unter Wettkampfbedingungen beziehungsweise auf der Plattform müsst ihr einfach nur das abrufen, was ihr in dem Moment könnt. Und wenn ihr dann am Ende sagt, ich habe alles gegeben, könnt ihr mehr als zufrieden sein. Und wenn ihr halt sagt, ich habe nicht alles gegeben, dann schränkt euch halt beim nächsten Mal mehr.
Ja.
Aber dann habt ihr wieder was gelernt.
Ja, eben. Ja, ich glaube, das passt auch gut in die nächste Frage halt rein. Ja.
Denn wir wurden gefragt, warum ist Marc so stark? Wer ist eigentlich Marc? Wen meinen die denn?
Ja, Marc ist, ich glaube, vom Total her aktuell der stärkste Powerlifter, den wir bei uns im Verein haben. Also er startet für Spanien, also ist spanischer Nationalität, lebt aber in Deutschland.
Er ist ja jetzt vor 2 Monaten auch auf der Europameisterschaft gestartet.
Ja.
In der Klasse bis 120 Kilo oder ab 120 Kilo? Weißt du das? Bis 120, oder?
Nee, ab 120. Ab 120. Bis 120, Entschuldigung. Also minus 120.
Er war der Mann, bei dem die Kommentatoren gesagt hatten, der maxt ja sogar das Quad-Track aus, weil er zu groß ist.
Genau, er ist halt einfach so eine Erscheinung, so riesiger Hühne.
Bär von Mann.
Genau, aber unglaublich nett. Also das ist, also super Kerl. Wir haben ihn gefragt und er hat uns auch 4 Sachen gesagt, die er sieht, warum er so erfolgreich ist. Die kann ich ja mal vorlesen. Wenn man weiß, dass es einem Spaß macht, kann er empfehlen, dass man sich einen Trainer holt, dem man vertraut, mit dem man auch zusammen Spaß hat. Also dass das ein gutes Verhältnis ist. Der zweite Tipp ist, versuchen ein ruhiges Leben zu haben, dass man den Fokus auf den Sport legen kann. Das heißt, vielleicht versuchen im Leben halt, wenn man erfolgreich wirklich im Sport werden will, andere Sachen halt so zu legen, dass sie nicht ganz so stressig sind. Einfach weitermachen, auch an Tagen, wo es nicht gut läuft. Und den Sport genießen. Also.
Das ist jetzt das, was Marc dazu gesagt hat. Ich möchte tatsächlich ein bisschen was hinzufügen, denn ich sehe ihn ja gelegentlich, und ich muss wirklich betonen, gelegentlich trainieren. Ich glaube, Marc kann sich einfach sehr, sehr gut selber einschätzen, was seinen Anstrengungsgrad angeht. Und deswegen wählen er und sein Trainer auch immer Lasten, die angemessen sind für diesen Zeitpunkt.
Und weil die halt schon so lange zusammenarbeiten.
Genau, die kennen sich sehr, sehr gut, das muss man auch sagen.
Genau.
Er ist sehr beständig in seiner Technik. Es sieht eigentlich alles immer gleich aus. Zumindest ist das, wie ich sehe. Ich weiß nicht, du kannst...
Ja, ich sehe jedes Training mit Marc. Er ist halt einfach ein super harter Arbeiter.
Ja.
Also das muss man halt einfach sagen. So, er kommt und er zieht halt einfach durch, weißt du? So.
Ja.
Marc beschwert sich halt nicht.
Er versucht es immer so gut zu machen wie möglich.
Genau, er versucht es immer so gut zu machen wie möglich. Und zieht halt immer alles durch. Also das Geilste ist immer, wenn Marc mal irgendwelche wilden Sachen macht, also wilde Übungen oder so, dann wenn man Marc fragt, warum machst du die, dann sagt er, weil die in meinem Plan stehen. So.
Der Trainer wird schon wissen, warum ich das mache.
Genau, ja. Weißt du, einfach, er ist halt einfach ein super harter Arbeiter, aber zerdenkt das halt nicht, was er macht.
Ja.
Sondern er weiß, okay, wenn ich der Person vertraue und einfach das mache, was sie mir sagt, dann werde ich besser.
Ja.
Und das gibt ja auch wieder so ein Stück weit Freiheit, dass man sich auf das Training fokussieren darf.
Absolut.
Kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt im Training nicht, also warum, vor allem warum Marc so stark ist, er macht halt einfach.
Er macht einfach, ja.
Er denkt nicht drüber nach, er macht halt. Er ist halt ein Macher.
Genau, und das, was ich dann noch angemerkt habe, das sind halt Dinge, die dazukommen. Wobei ich auch einen Post von seinem Trainer gesehen hatte bezüglich Frequenzfindung, weil wir dürfen ja nicht vergessen, Marc ist verdammt groß, der hat verdammt lange Arme. Das heißt, bei einer Wiederholung Kniebeuge mit demselben Gewicht macht Marc ungefähr 5-mal so viel Arbeit wie ich, weil er halt einfach so viel größer und so viel längere Beine hat. Und ich glaube, sein Trainer hat halt einfach auch Frequenzen für ihn gefunden, für die Lifts, von denen er sich halt erholen kann.
Ja.
Und in Kombination damit, dass seine Technik so gut ist, dass er sich sehr gut selber einschätzen kann.
Ja, ich glaube, das
ist halt nur ein Weg.
Genau, und wenn man einen Coach hat, dann einfach nicht dieses Coach-Hopping betreiben.
Genau.
Weil ein Trainer braucht halt einfach wahrscheinlich ein Jahr, bis man die Person auch kennt, weißt du? Also, bevor man genug von der Person gesehen hat, damit man gewisse Sachen weiß, die auch nicht funktionieren, das ist ja auch wichtig.
Ja.
Und ja.
Davon muss man sich kennen. Es sei denn natürlich auch da, die Person sagt halt von vornherein, das und das funktioniert nicht, weil ich mich so gut kenne. Wobei ich persönlich dann auch immer nochmal hinterfragen würde, okay, wie wurde das denn umgesetzt, dass wir wirklich sagen können, das funktioniert auf gar keinen Fall. Aber ja.
Ja, und sonst, ich glaube, es ist halt kein Geheimnis, so Consistency und Hard Work, so.
Ja.
Aber nicht zu hart, dass man sich verletzt.
Nee. Genau. Aber auch da, wenn man Marc mal sich anguckt, seine alten Instagram-Posts von vor 5, 6 Jahren, da war er noch nicht so ein kranker, reicher Typ.
Ja.
Also das spricht wieder dafür, er arbeitet halt einfach.
Genau, und konsistent.
Er ist konsistent, er priorisiert den Sport.
Genau.
Er arbeitet natürlich nebenbei auch noch, soll jetzt gar nicht so klingen, aber sein Leben ist so aufgestellt, dass viel in den Sport reinfließen kann.
Genau, richtig.
Und deswegen baut er auch, hat er in den Jahren auch so krass aufgebaut und deswegen ist er auch so stark.
Weil er hat einen Job, wo er, ich weiß es ja, wo er gut verdient, aber der ihm Spaß macht und nicht zu stressig ist. Eine Beziehung, wo ich glaube, zumindest von allem, was ich so sehe, dass sie sehr gut läuft. Und dann halt einfach, dass der Stressor, Training ist ja ein Stressor, auch wenn er Spaß macht, aber ist ja ein körperlicher Stressor, dass der aus dem Training halt immer regeneriert werden kann und nicht mit anderen Sachen interferiert.
Ja. Also der Stresseimer ist bei ihm sozusagen nie voll.
Genau, und einfach immer weitermachen. Das gehört auch dazu. Ja, haben wir, glaube ich, gut beantwortet.
Behaupte mal schon. Ansonsten, wenn dazu noch Fragen aufkommen sollten, fragt uns oder fragt Marc direkt. Ich kann nicht dafür garantieren, dass er antwortet. Aber möglich wäre es. Weiter im Text. Dann haben wir jetzt einige Fragen zum Verein beziehungsweise zur Vereinsgründung noch von euch bekommen. Und insbesondere die erste Frage, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Deswegen gebe ich dir das Wort komplett an dich ab, Marco. Würdest du sagen, es lohnt sich, einen Verein zu gründen?
Boah, das ist sehr schwer. Ja und nein. Also,
warum denn ja? Oder nee, fangen wir andersrum an. Warum würdest du sagen, es lohnt sich nicht?
Das ist sau viel Arbeit. Es ist wirklich extrem, 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 extrem viel Arbeit.
Bürokratisch oder von der Vereinsführung?
Auch bürokratisch.
Weil du bist ja auch im Vorstand, das muss man ja auch sagen.
Genau, also ich bin ja der erste Vorsitzende vom Verein und habe ja auch initial den Verein gegründet, beziehungsweise von mir kam ja auch die Idee. Hatte natürlich dann viele, viele tolle Leute, die halt auch am Anfang viel geholfen haben und so weiter, aber so viele Sachen habe ich dann halt gemacht. Also nein, es ist unfassbar viel Arbeit und man muss halt in anderen Sachen einfach dann zurück, Sachen kann man halt einfach nicht machen. Also es waren viele Sachen, wo ich auch in der Beziehung Sachen, wo wir Sachen machen wollten, aber der Verein die einfach blockiert hat dann, also
Urlaube
oder einfach Zeit mal füreinander, weißt du, also es gab Zeiten, Monate, da hatten wir nicht ein einziges Date oder einen einzigen Abend, wo wir mal sagen konnten, wir gehen heute mal ins Kino oder wir gehen heute mal was essen und es war immer Verein, es war wirklich, also es ist schon stressig und am Anfang darf man nicht vergessen, dass es auch viele finanzielle Sachen, also um einen Verein zu gründen, so ein bisschen von der Grundlage, man braucht halt 7 Leute. Und dann kann man halt so eine Sitzung machen. Und wenn dann alle 7 sagen, okay, wir wollen den Verein gründen, dann hat man halt, erarbeitet man halt eine Satzung, hat halt dieses Gründungsprotokoll. Und dann fängt es ja dann an mit Bürokratie. Also dann, man muss ja eine Registereintragung haben. Das heißt, man muss dann zu einem Notar gehen, bis man da Termine hat. Das dauert ewig, bis dann das alles beim Notar ist. Dann geht das an Registergericht.
Muss man dann wahrscheinlich aber auch selbst zahlen.
Natürlich, also am Anfang.
Du musst in Vorkasse gehen.
Genau, der Verein hat ja kein Geld. Also der Verein ist gegründet und hat ja 0 finanzielle Möglichkeiten. Und die Vereinsbeiträge legt man ja meistens am Anfang auch fest. Und dann, wenn man als Beispiel 10 Euro hat und man hat 7 Mitglieder, dann hat man im ersten Monat 70 Euro. Und ihr könnt ja mal beim Notar schauen, was das kostet. Das kostet keine 70 Euro. Genau, und dann geht's ja weiter. Finanzamt, Landessportbund, da müsst ihr euch in, je nachdem, was ihr dann halt für einen Verein gründet, dann halt auch bei eurem Verband halt anmelden. Und das kostet ja überall Geld, also und Arbeit halt. Und im Endeffekt ist es wie ein Unternehmen aufbauen, ohne dass man jemals dafür bezahlt wird. Weil, ja, bei uns der Verein, wir sind mittlerweile fast 200 Mitglieder. Und das ist ja wie ein Fitnessstudio mit 200 Mitgliedern, also genauso wie ein Fitnessstudio mit 200 Mitgliedern, ja. Nur dass keiner hier bezahlt wird. Ja.
Und die Arbeit haben wir trotzdem.
Oder die Arbeit ist, genau, ist ja genau die gleiche. Ja, von daher ist, wenn ihr einen Verein gründet, macht euch halt klar, das wird halt sehr viel von eurer Zeit halt in Anspruch nehmen. Und gerade so um Wettkämpfe herum, wenn man das gut machen will, also wenn man den Verein wachsen lassen will, weißt du, man kann auch sagen, okay, ich habe einen Verein mit meinen 10 Freunden. Und wir wollen auch nur in den 10 Freunden in diesem Verein bleiben. Und wenn vielleicht in allen 2 Jahren mal einer dazukommt, ist es, glaube ich, sehr wenig Arbeit. Aber wenn man sagt, okay, wir wollen der beste Verein in Deutschland werden oder wir wollen halt zumindest hier die Region den Sport richtig krass vorantreiben mit allem, was möglich ist, dann ist es schon sehr viel Arbeit.
Das waren jetzt die Dinge von dir, die dagegen sprechen. Aber was würdest du sagen, was spricht dafür?
Ja, also ich habe sehr viele Freunde gewonnen jetzt in dem Verein. Muss ich einfach sagen, was ja schön ist, also viele Leute, die mit denen ich auch viele Sachen in der Freizeit mache. Und man sieht ja, was das bringt, weißt du? Also guck mal auf Wettkämpfen, wie viele Leute da richtig happy sind, weißt du? Also so diese Emotionen, wo man dann weiß, okay, die gehen ein Stück weit halt auf das zurück, was wir halt vor 2 Jahren da halt begonnen haben. Das ist ja schon gut, das ist ja, glaube ich, wie wenn man so eine Charity oder so hat.
Genau genommen würde ich fast sogar sagen, ja, ist dasselbe.
Genau, also man hilft halt einfach Menschen und im Verein, wir haben ja auch viele Menschen, denen es halt gesundheitlich, mental oder auch anderen Sachen halt auch nicht so gut geht, wo man dann einfach merkt, okay, den kann man zumindest immer mal wieder halt richtig schöne Momente für ihr Leben halt bringen. Das ist halt was halt schön ist, was man so halt vielleicht nicht bekommen würde.
Ich glaube, was man da wirklich auch berücksichtigen muss, ist, Vereine sind so, ich weiß jetzt nicht, wie ich das vom Wortlaut her beschreiben würde, aber Vereine sind eine soziale Institution.
Genau.
Beziehungsweise
die auch, glaube ich, wichtig sind.
Ja, und elementar wichtig, ja, für die Gesellschaft.
Und leider halt nicht mehr gefördert werden. Genau.
Es sind Orte, an denen viele verschiedene Menschen zusammenkommen,
ja,
können.
Genau.
Ungeachtet vom Hintergrund. Also sowohl religiös als auch, wo die Wurzeln liegen, möglicherweise. Ja. Wie es sozial aussieht.
Ja.
Es können alle zusammenkommen und es sind Orte, an denen die Leute alle das Gleiche machen wollen.
Genau.
Beziehungsweise Orte, an denen wir halt quasi verbunden sind.
Ja.
Und den Mehrwert, den das bietet, nicht nur, also grundsätzlich für die Gesellschaft, aber auch für die Leute, die Mitglied im Verein sind, ich glaube, das ist wirklich was, wenn ich das jetzt von dir so mitbekomme, das ist eigentlich das, was dich am meisten daran begeistert. Also das spricht am meisten dafür, dass man eigentlich wirklich was Gutes tut für Menschen.
Ich muss ja auch sagen, so den Gedanken, das alles hinzuschmeißen, hatte ich auch schon oft. Also dann kann man ja auch frei darüber diskutieren. Aber manchmal ist es halt so, wenn wirklich viel, gerade, also oft kommen ja auch so negative Sachen ein, weißt du, so, die halt irgendjemand ist unzufrieden oder irgendjemand hat
dann
was
meckern.
Du. Ich kann dir auch vorstellen,
genau,
und
das bist halt
du. Und manchmal kann ich auch nichts dafür, weißt du, also irgendjemand, als Beispiel, wir sind ja hier, nutzen Räumlichkeiten von der Sportjugend und jemand verschmutzt komplett die Toiletten. Und dann ist die Sportjugend da, dann kriege ich den bösen Anruf, aber ich war das ja gar nicht.
Ja.
Und da denke ich mir schon manchmal so, in meiner Freizeit könnte ich mir schon schönere Sachen vorstellen, als halt jetzt zu klären, wer die Toilette verschmutzt hat. Und wenn sich das halt sehr oft häuft, weißt du, und das immer wieder dann kommt, wo man sich so denkt, so, oh, ist das wirklich nötig? Aber dann sind halt auch wieder dann so Momente wie jetzt der letzte Wettkampf, wo man dann merkt, okay, das ist schon geil.
Ich meine, gut, dann ist es aber auch eine Frage, wie viele Leute hat man halt noch, die einen zusätzlich unterstützen im Vorstand. Dafür braucht der Verein aber auch eine gewisse Größe, damit man eine entsprechende Unterstützung bekommen kann.
Genau.
Das muss man ja auch wieder sagen.
Ja, eben.
Wir planen ja jetzt auch neue Wahlen für den Vorstand, die Vorstände. Und wie viele Positionen wollten wir da besetzen oder würden wir besetzen?
Das ist eigentlich kein Problem.
Also an der Zahl meine ich jetzt.
Genau, also wir sowas, was ich aus Köln mitgenommen habe, war, am Anfang den Vorstand sehr groß zu machen, weil ungefähr die Hälfte macht halt was. Weißt du, als Beispiel, wenn du da, wir hatten jetzt
Gruppenarbeiten in der Schule.
Genau, wir hatten jetzt 16 Leute im Vorstand und ich würde auch sagen, so 8 bis 10 haben viel gemacht. So. Und jetzt in der nächsten Vorstandswahl verkleinern wir den Vorstand halt jetzt wieder.
Okay.
und gehen auf 10 Personen runter, aber dann halt die 10 Personen, die nur was machen. Weißt du, also wo man jetzt aus den letzten 2 Jahren halt gesehen hat, das funktioniert halt sehr gut. Es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn jemand nichts macht, weißt du? Oder Zeiten ändern sich und so weiter. Und es ist ja auch
den mehr. Den Beitrag, den man leisten kann,
genau.
Kann man leisten. So,
genau.
Für manche ist das mehr, für andere ist es
genau, nicht. Genau, manchmal funktioniert es halt einfach nicht. Und ich bin dann nicht jemand, der dann halt so super böse ist, weil ich, wie gesagt, dadurch, dass ich aus einem anderen Verein auch kam, wusste ich ja, dass es so ist. Und ich hatte ja auch Zeiten, wo bei mir halt sehr wenig ging. So, weißt du, also wo ich einfach nicht viel leisten konnte. Und sehe das jetzt halt bei anderen Leuten, wenn das auch nicht so ist, wo es dann okay ist. Schlimmer ist halt, wenn man sagt, okay, ich mache es. Also nicht, ich übernehme das Amt, aber ich übernehme halt ein Projekt und das Projekt wird dann halt oder in der Hälfte halt abgebrochen von der Person, weil dann fällt es immer wieder auf mich zurück.
Ja.
Weil das ist eigentlich so das
Schlimmste. Weil du ja willst, dass es eigentlich fertig gemacht wird.
Genau, richtig. Oder weil wir launchen das jetzt auf Instagram und bei Mitgliedern und so weiter und dann so nach der Hälfte der Planung ist die Person dann auf einmal weg. Das ist dann halt natürlich schwierig.
Weil, ja. Echt nicht so schön.
Genau, weil das wenn das zu oft passiert, schädigt das natürlich auch den Ruf und da muss man halt
natürlich wenn man immer wieder sagt, man macht,
nein, passiert
man halt steht nicht zum Wort, so dann
genau.
Hinterfragt, also werden die Leute auch zweimal fragt, geht, also stimmt diese Ankündigung, passiert das denn jetzt auch wirklich? Und das ist definitiv rufschädigend.
Ja.
Also ich, aber man muss dazu auch sagen, möglicherweise denken dann manche Leute nicht so weit, das ist das eine, aber andererseits ist es dann halt auch wieder dieses, gut, dann müsste man halt mehr Leute haben, die sich drum kümmern. Ja. Da sind wir auch wieder thematisch bei letzter Woche, aber wir müssen das fast nicht mal neu aufmachen.
Ja, und auch, wo ich jetzt so ein bisschen mehr mit den Vorständen aus den anderen großen Vereinen hier in Deutschland gesprochen habe, also die anderen, die über 200 Mitglieder haben, denen geht es halt allen so. Also wir wünschen uns halt sehr, gerade für die Vereine, die gerade so am Wachsen ist, mehr Unterstützung von der Politik oder von den Städten, Ländern und so weiter. Also, dass es irgendwas gibt, wie man halt im Ehrenamt vielleicht schneller an eine Ehrenamtspauschale rankommt, weil als wachsender Verein, du hast halt einfach keine Rücklagen. Also wir hatten nie wirklich.
Brauchst du ab einem gewissen Punkt auch Leute, die sich halt drum kümmern. Und es ist immer leichter, Leute zu bekommen, die sich um Sache XY kümmern, wenn du denen halt ein bisschen Geld zustecken kannst. Es ist leider einfach so.
Ja. Aber ein Punkt, ja, auch warum wir so schnell gewachsen sind, ist, wir haben nie Rücklagen gehabt. Oder wir haben immer Geld kam rein, wir haben es investiert, Geld kam rein, wir haben es investiert, Geld kam rein, wir haben es investiert, immer.
Es geht ja aber bis zu einem gewissen Punkt.
Genau,
das muss man ja auch sagen.
Genau. Ab
einem gewissen Punkt muss man halt.
Also man kann ja nur wachsen, wenn man immer wieder investiert. Ja. Und da ist es halt schwer, dann einfach irgendwie eine Ehrenamtspauschale zu zahlen, weil als Beispiel, es gibt ein paar Leute im Vorstand, die wirklich viel machen, also mehr als 10 Stunden in der Woche, was ja eigentlich das Ehrenamt überschreitet. Und wenn die halt so eine Ehrenamtspauschale, ich meine, dafür gibt es die ja gesetzlich, wenn wir die bezahlen würden, würde ich sagen, wenn wir im Monat 500 Euro an Mitglieder zahlen, würden die sehr viel machen. Also verteilt halt, also nicht an eine, sondern an so 5, 6 Personen verteilen würden. Was immer noch, würden die, keine Ahnung, 2 Euro die Stunde bekommen für das, was sie eigentlich machen. Aber es ist so ein bisschen ein Goodie halt. Das
ist eine Wertschätzung.
Genau, das ist eine Wertschätzung. Aber das wären halt 6.000 Euro im Jahr. Und
wo sollen die herkommen?
Genau, das ist ja so utopisch, dass die haben wir ja gar nicht. Also,
nee. Dann müsste halt definitiv mehr Förderung von staatlicher Seite kommen, beziehungsweise dass dann halt irgendwo Kosten gesenkt würden.
Genau. Ja. Oder wenn man halt, es wären ja auch vielleicht so kleine Sachen schön, weißt du, wenn man sagt, keine Ahnung, ein Verein ab einer gewissen Größe hat halt 1 und dann 2 und dann 3 und 4, dass man zum Beispiel Bahntickets verschenken kann, weißt du, also dass zum Beispiel die Leute, die 4 machen in einem Verein, hier mit der Bahn umsonst fahren können, hier in Frankfurt, weißt du. Das wäre halt sowas ganz Kleines.
Wird auch nicht viel kosten,
ehrlich gesagt. Würde auch nicht so viel kosten.
Weil, um ehrlich zu sein,
die meisten
Schwarzfahrer?
Ja.
Oder?
Ja.
Also,
aber viele sind ja auch dann noch Studenten oder so, weil sie so die Tickets haben.
Ja, aber wenn du als Studierender ein Ticket hast, kannst du dein Semesterticket zurückerstatten lassen.
Ah, okay.
Ich hatte die ganze Zeit nämlich eins, als ich noch als Lehrer gearbeitet hatte, vom Schulamt. Und da konnte ich mir mein Semesterticket immer komplett, also nicht komplett, aber zu, ich glaube, 80% auszahlen.
Ja, aber das ist ja eine schöne Sache, weißt du, so solche Sachen vielleicht, auch dass die von der Politik mehr kommen, wäre halt wünschenswert, weil man kann nur wachsen mit Investieren und wenn man investiert, dann muss halt die Arbeit umsonst sein, weil Personen kosten halt einfach sau viel Geld.
Und gerade in das Soziale sollte mehr investiert werden, Punkt.
So, 100%, also.
Damit wir mehr miteinander haben und weniger gegeneinander.
Ja.
Ja. Mehr Diskurs, mehr Gentrifizierung auch anstatt Neinweger.
Ja, vielleicht noch so ganz, ganz
kurz. Dinge von denen, keine Ahnung.
Wenn Leute hier zuhören, die mit dem Gedanken spielen, einen Verein zu gründen, macht folgende Sachen. Schaut, dass ihr 7 Leute halt habt und mindestens 2 andere, die was machen wollen. Also ihr braucht noch einen Kassierer und das Geld auch noch einen zweiten Vorsitzenden zu haben, der Arbeit halt reinsteckt, gerade am Anfang, wo es halt holprig ist.
Mhm.
Guckt, dass ihr so 2000 Euro an Budget von diesen 7 Leuten irgendwie zusammenbekommt. Die können halt als zinsloser Kredit dem Verein gegeben werden, dass ihr am Anfang irgendwie ein bisschen wirtschaften könnt. Also ihr braucht ja auch irgendwas mal an Equipment oder an Wettkampfgebühren. Also man braucht halt am Anfang Geld, um handlungsfähig zu sein.
Vielleicht ist auch der ein oder andere Unternehmer dabei, der zufällig eine kleine Spende abdrücken könnte.
Genau, das ist dann das Nächste.
Also Vorteil.
Vor der Gründung quatscht schon mal mit eurer Stadt, wie die Chancen aussehen, eine Trainingsmöglichkeit zu bekommen. Also nicht so gründen und dann, es gibt nichts, sondern vielleicht schon mal davor mit, hey, wir haben vor, hier einen Verein zu gründen. Wir glauben, die Nische ist hier, wir haben jetzt schon 7 und haben nicht mal wirklich gefragt. Und wir glauben, wir können in 2 Jahren so, in 3 Jahren so, in 4 Jahren so eine Prognose halt haben, also wie so einen Wirtschaftsplan halt, den schon erstellen und damit halt bei der Stadt mal vorzusprechen und sagen, wäre es denn möglich, wir brauchen halt als Verein eine Trainingsmöglichkeit, sonst funktioniert das ja eh sehr schwer. Gibt es hier eine Möglichkeit, kurz- oder langfristig oder mittelfristig? Und dann vielleicht schon mal, das ist jetzt der sehr schwere Part, der würde ich auch so ein bisschen einklammern, vielleicht schon mal irgendjemanden finden, der als Sponsor so ein bisschen langfristig auch einsteigen möchte. Also, weißt du, am leichtesten, wenn man jemanden kennt, der halt ein Unternehmen hat oder da eine Position hat, wo er auch über Gelder entscheiden darf. Nicht direkt von Anfang an, aber vielleicht so den ersten Wettkampf ein bisschen finanziell unterstützen und so weiter. Und wenn all die Sachen halt gegeben sind, dann gründet halt den Verein und dann das rollt schon. Und wenn ihr da noch mehr Fragen habt, schreibt uns auch immer gerne, wir können euch ja da noch ein bisschen mehr helfen.
Gibt es laufende Kosten, wenn man einen Verein hat?
Ja.
Außer Miete?
Ja.
Echt? Also,
ja. Oh sehr viele, also sehr,
muss
sehr
mal
viele.
Mal gucken, was Geld reinkommt
eigentlich. Also, jetzt im Januar, das war sehr viel.
Ich meine, gut, das war jetzt Powerlifting-spezifischer, aber ich meine jetzt
auch da, ja,
sonstige
natürlich
Kosten, die man ans Land
natürlich
muss.
Natürlich. Du musst Mitglied im Landessportbund sein.
Okay.
Das kostet, also hier in Hessen pro Mitglied einen gewissen Betrag pro Monat.
Mhm.
Dann muss deine Mitglieder versichert sein. Dann brauchst du ja noch eine Gebäudeschutzversicherung. Dann, je nachdem, was man halt da für einen Sport macht, vielleicht noch andere Versicherungen.
Mhm.
Dann die Verbände wollen ihre Kohle haben. Das heißt, wir zum Beispiel zahlen an den HV Geld und wir zahlen an den BVDK Geld. Dann jetzt, das ist ein bisschen Paulisch-spezifisch, aber es ist in anderen Sportarten ja auch so. Wir zahlen Geld für Kari-Lizenzen. Also jeder Kari kostet uns Geld. Jeder Sportler kostet uns eine Jahreslizenz und so weiter. Also das ist so, von den Mitgliedsbeiträgen bleibt eigentlich gar nichts übrig. Also die sind mehr oder weniger null.
Gut, weil das ist auch noch ein Punkt, den man definitiv da anführen sollte, dass man sich halt darum kümmert, dass laufend Geld reinkommt.
Natürlich, also so im Powerlifting kann ich euch sagen, so 10 Euro Mitgliedsbeitrag, zumindest in Hessen, wird nichts von übrig bleiben. Also wir haben ja 5 Schüler, 7 Studenten und 10 die normalen Leute. Da bleibt echt kaum was übrig, also nicht so, dass man da irgendwelche Sprünge mitmachen kann.
Ja. Hey, das ist ein wichtiger Punkt, dass du das auch nochmal ansprichst. In jedem Kontext, du sagst ja nicht, dass man irgendwie großartig Sprünge machen könnte. Was wären denn so Zukunftspläne für den Verein von dir, mit denen man Sprünge machen könnte?
Also, ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg mit den Cups. Ich glaube, wenn wir die so langfristig hier etablieren als feste Powerlifting-Größe, ist das nicht nur hier für die Region gut, sondern ich glaube für ganz Powerlifting Deutschland. Dass man halt gut organisierte, gut strukturierte Wettkämpfe hat, wo man aber in Vereinen teilhaben muss. Also ich glaube, das ist wichtig. Und vielleicht werden die halt auch irgendwann mal finanziell lohnenswert, wenn wir halt nichts mehr für die Wettkämpfe kaufen müssen. Also wenn wir halt vom Inventar alles so haben, dass wenn wir den Wettkampf ausführen, praktisch alle Einnahmen, bis auf halt das, was normal immer anfällt, also so, manche Sachen muss man halt einfach allein, wie Stühle oder so, bei wo will man die lagern, dass wir da vielleicht aus der Wettkämpfe mit ein bisschen Plus rausgehen. Also Zukunftsthema, man muss immer über die Finanzen reden, also das ist ja das A und O. Also wenn du kein Geld hast, kannst du nichts kaufen, so.
Entschuldigung, wenn ich da rein. Was würdest du denn von dem Geld kaufen wollen? So verstehe ich nämlich diese Frage tatsächlich hinsichtlich der Zukunftspläne. Ja, wir wollen mehr qualitativ hochwertige Wettkämpfe. Aber was wünschst du dir denn für den Verein? Neben dem Wettkampf.
Ja, ja, also ich hätte halt richtig gerne so eine richtig große Trainingslocation. Also so, sag ich mal, so eine Halle,
nur für den Verein oder auch noch für andere? Weil da weiß ich, wir hatten mal eine Unterhaltung bezüglich, dass wir merken, dass es an Trainingseinrichtungen oder Krafttrainingseinrichtungen
das für Sportvereine
in Frankfurt fehlt.
Ja.
Was halt total bescheuert ist in Anbetracht dessen, dass das hier eine Stadt ist, in der die ganzen Sportverbände sitzen und in der wir viele große.
Wir sind ja auch Olympiastützpunkt. Darf man auch nicht vergessen. Also
Sportförderschulen.
Genau. Also wenn das natürlich in so einer Kombination klappen würde mit der Stadt halt zusammen, dass man gefördert, also auf jeden Fall, es soll ein großes, was Großes sein, weißt du, also wo man sich nicht vor irgendwelchen Gyms verstecken muss, sondern wo halt das der Spot halt ist, weißt du, so, du willst Sport in Frankfurt machen und Kraftsport gehört halt zum gewissen Weise dazu, dann ist das halt der Anlaufpunkt. So, das ist, wird sehr teuer und sehr viel Arbeit, aber das wäre halt so langfristig halt so ein, und dass man halt auch die Leute, die sich dann halt im Verein richtig engagiert haben und auch vielleicht aus der sportlichen Seite, die halt dann halt auch dort als Trainer halt hat. Also, dass man da auch richtig gutes, ausgebildetes Personal dann halt
das
hat.
Das heißt, es geht ja sozusagen auch gar nicht mal mehr nur um den Verein. Es geht ja eigentlich darum, noch was einen viel größeren sportlichen Gesellschaftswert.
Ja, natürlich. Und auch den Standort Frankfurt einfach attraktiver zu machen für Sportler. Und da, also Fitnessstudio gehört ja einfach dazu. Also, ich kenne kaum Sportarten, die ohne Fitnessstudio mittlerweile auskommen. Oder ohne Krafttraining.
Es ist auch einfach faktisch so, der stärkere Sportler ist in der Regel schneller, verletzt sich weniger.
Genau, man muss ja kein Bodybuilder sein. Das denken ja viele Leute.
Krafttraining kann ja ganz andere Dinge bedeuten.
Genau, ist ja auch schnell.
Genau, also wenn wir uns da beispielsweise mal aus der Vergangenheit, da gab es einen Schweizer Kugelstoßer, der die abartigsten Dinge gemacht hat mit Langhanteln. Und du nur so denkst, so, bitte, wie kann man so Gewichte so durch den Raum werfen und danach noch die Tribüne hochspringen in 3 Sprüngen? Ja, geht. Nein, aber also Krafttraining für Sportler sieht natürlich anders aus als für Powerlifter. Die Bewegungen sind aber ähnlich. Natürlich, so muss man auch dazu sagen.
Ja. Und dann, was in Zukunft mir immer wichtiger wird, aber auch da sind wir wieder bei, es scheitert halt an den Finanzen aktuell, dass man in die Sozialförderung halt mehr geht. Also jetzt in nächste Woche startet das erste Schulprojekt. Da bist du ja auch mit dabei in der ersten Stunde. Das ist ja unsere erste Chance, wo wir halt auch mal Kindern halt zeigen können, es geht halt dopingfrei, es geht halt, man ist ein netter Mensch und ist trotzdem stark, also es hat nichts, man muss kein Arschloch sein.
Kein Vollassi.
Genau, richtig.
Um jetzt abwertend sein zu wollen, aber alle Menschen im Kopf.
Ja, aber so, dass man halt sagt, okay, man kann halt gewisse Werte halt auch an jüngere Menschen halt vermitteln.
Wir hatten auch vorher schon ein anderes Projekt an der Frankfurter Hochschule of Applied Science,
genau. Ja, also einfach.
Ist ja nicht ganz so gut, weil leider die Nachfrage nicht da ist. Also
weil es zu unspezifisch noch war.
Also die Idee war eigentlich, dass wir ein Inklusionssportprojekt an der FH starteten. Hat leider nicht so gut geklappt, weil man von keiner Seite aus wirklich wusste, was da auf einen zukommen kann, wird, soll. Aber das sind halt auch Möglichkeiten, die der Sport halt bieten kann, beziehungsweise Dinge, bei denen Vereine halt mitwirken können.
Genau.
Und die Idee fand ich persönlich großartig. Ja. Schade, dass es nicht geklappt hat,
aber wir
schauen mal in der Zukunft.
Genau, also wir werden das ja jetzt aufziehen und das als Powerlifting und inklusives Powerlifting, weil hier können wir es ja, weißt du, wir haben hier einen Aufzug.
Stimmt.
Und
damit wir auch nach den Beintraining noch hochkommen.
Ja, also hier kann man ja inklusiv
drin
arbeiten. Und ich glaube, den Punkt, den wir an der FH gesetzt haben, auch wenn der Kurs an sich nicht so erfolgreich war, ich habe ja noch ein Gespräch mit dem sportlichen Leiter gehabt, dann danach ein sehr langes. In Zukunft sollen alle Kurse, die möglich sind, inklusiv sein.
Geil.
Also da steht dann halt, klar gibt es Sportarten, da ist das halt unmöglich. Sag mal zum Beispiel Volleyball, weißt du? Und
schwierig, ja.
Weil, also den Punkt, den die FH davor hatte, war so ein bisschen mehr, wir brauchen inklusiven Sport und nicht inklusiven Sport. Und das ist ja eigentlich dumm, weil dann, also
geht sagen wir gegen den Sinn und Zweck das Ganze.
Genau, sagen wir zum Beispiel, ich will Basketball spielen und ich habe halt nichts, dann gehe ich in den Basketball.
Genau.
Aber wenn man jetzt halt rangeht und guckt, wie kann man jedes Sportangebot, was wir haben, inklusiver machen, und dann, das ist ja inklusiv, weißt du, also nicht zu sagen, hier habt ihr euren eigenen Kurs, sondern zu sagen, hey, hier sind alle Kurse und von den 15 Kursen, die wir anbieten, sind halt 14 inklusiv und einer halt wegen Grund XY halt nicht. Das ist ja der viel bessere Weg und ich glaube, da konnten wir schon einen coolen Input dann leisten im Endeffekt.
Man könnte fast meinen, der Marco oder der Verein haben eine soziale Ader.
Ja, das muss man ja sagen, ein Verein muss sozial sein. Also
zwangsläufig.
Du hast halt auf der einen Seite klar dieses Betriebswirtschaftliche, Aber auf der anderen Seite liegt es mir ja auch am Herzen, Menschen zu fördern, die halt vielleicht nicht die besten Chancen im Leben hatten und dann vielleicht mit dem Sport halt vielleicht neue Chancen halt bekommen. Ja,
auch indem man vielleicht Leute kennenlernt.
Ja. Am Ende. Oder die Sprache lernt, ja. Weißt du, oder neu, also Freunde kennenlernt, weißt du, wo man vielleicht davor im Leben nicht so die Chancen halt hatte.
Ja.
Das ist wichtig. Ich glaube, das wird auch zukünftig in unserer Gesellschaft immer wichtiger, dass es halt auch Orte gibt, wo ein gesellschaftlicher Zusammenhalt einfach noch gelebt wird und nicht halt jeder gegen jeden.
Und ich glaube, damit können wir eigentlich unterstreichen, was so unsere Zukunftspläne oder die Zukunftspläne des Vorstands für den KSV sind.
Schön. Denke ich auch.
Oh je, jetzt haben wir noch zwei Fragen. Mit denen arbeiten wir uns noch ein kleines bisschen durch. Wir sind jetzt eine Stunde drin.
Ja.
Marco, was würdest du sagen, was war bis jetzt der beste Moment, seitdem es uns als Verein gibt?
Sehr schön zu sagen. Also
ich finde es auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich möchte sie trotzdem einfach mal in den Raum werfen.
Also ich habe mir da ja schon davor Gedanken gemacht und es ist wirklich so schwer zu pinpointen. Wenn ich so zwei Sachen, die für mich persönlich, also das ist jetzt nicht aus der Vereinssicht, sondern aus meiner privaten oder aus meiner persönlichen, am Sommercup praktisch, letztes Jahr im Sommer, wo meine Freundin Lena da gestartet hat und einfach so einen geilen Wettkampf hatte, weißt du, und ich sie betreut hatte und sie hat den Sport ja erst durch die Vereinsgründung ja erst begonnen. Und das war so für mich so ein geiler Moment einfach, weißt du, wo ich so gemerkt habe, ey krass, das hatte halt, also so, ich habe halt die Baby-Steps halt mitbekommen, weißt du, wie die leere Stange halt nicht bewegt werden konnte und dann diesen Wettkampf halt dann zu sehen, wo ich schon gedacht habe, so krass, ey, weißt du, so das war halt richtig geil und auch wieder aus meiner persönlichen Sicht, jetzt im Wintercup halt als Teilnehmer mitzumachen, auch wenn der Wettkampf aus der sportlichen Sicht nicht so geil war, aber so mitzuerleben, was man geschaffen hat, das war schon geil, also so, weißt du, so da war schon sehr viel, also sehr geil oder perfekt, wo man so von ankommen und so weiter. Das war schon geil.
Ich bin ehrlich gesagt in den Warm-up-Bereich gekommen und habe nur gesagt, geil.
Ja.
Also, schön. Allein diese Teppiche.
Ja, also jemand, der schon viele Wettkämpfe gemacht hatte, der Wettkampf, das war schon so, ey, uns gibt's nicht mal 3 Jahre, das war schon geil. Das war schon so ein bisschen ein cooler Moment.
Ich würde sagen, auch wenn ich nicht immer so ein Freund von vollen Trainingseinrichtungen oder Fitnessstudios bin, ich finde es, und das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, eigentlich immer wieder schön herzukommen und zu sehen, dass es hier voll ist,
ja.
Dass die Leute sich gegenseitig unterstützen. Aber gerade jetzt auch, Marc hat jetzt im Training entspannt 290 gebeugt vor einigen Tagen und es wurde alles stehen und liegen gelassen und alle haben diesen Mann angefeuert.
Ja.
Das fand ich einfach sehr geil und ich finde, das fasst das eigentlich so am besten zusammen. Jetzt nicht nur, wenn Marc schwer beugt, oder andere Leute schwer drücken. Aber das so als Sinnbeispiel dafür, was ich persönlich als die besten Momente.
Genau, also es gibt halt, also es sind so viele Sachen, ja. Halt. Also ich könnte euch jetzt so hunderte Sachen eigentlich sagen, so was für krass auch an Wettkämpfen, wie was da für Emotionen teilweise waren oder Leuten, denen es psychisch nicht gut geht, denen es mittlerweile viel besser geht, halt auch durch Sport und gesellschaftlichen Zusammenhalt und so weiter und. Das sind schon sehr viele Sachen, die halt wirklich gut waren.
Ja. Kann man nicht mehr zu sagen, würde ich sagen, außer das mit Stille beenden. Dann wurden wir noch gefragt, was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen, sowohl auf Vereinsebene als auch auf der privaten Ebene? Und ich meine, eigentlich haben wir über den Verein schon ganz gut gesprochen, aber wenn du es nochmal in wenigen Worten zusammenfassen möchtest für dich, was würdest du dir wünschen?
Zukünftig einfach mehr Unterstützung von der öffentlichen Seite. Und wenn wir einen Sponsor bekommen könnten, also wir können auch viel bieten, also wir haben hohe Social-Media-Reichweite, wir machen sehr viel, unser Reichweitenkreis auch durch die Shirts und so weiter ist enorm groß. Aber jemand, der uns einfach finanziell unterstützt, damit wir die Projekte, die wir machen wollen, besser und schneller erreichen können, das würde ich mir halt für den Verein wünschen. Also so das ist ja einfach was nicht so in der Hand oft liegt. Ja.
Ich bin halt relativ egoistisch. Ich wünsche mir tatsächlich so eine Trainingseinrichtung, in der es halt einfach nur um Sport geht. Einerseits natürlich aus einer Training-Perspektive. Ich möchte einfach einen Ort haben, an dem qualitativ hochwertiges Equipment für viele Leute zur Verfügung steht, um das sich auch bestens gekümmert wird. Gleichzeitig dann aber auch aus einer arbeits- oder universitären Perspektive, dadurch, dass ich irgendwann mal an der Uni arbeiten möchte, wäre es halt cool, Zugang zu haben zu einem Ort, wo viele Sportler ordentlich trainieren.
Ja, wobei klar. Man muss auch einfach sagen, für Forschung ist das definitiv einfach interessant. Und wenn man das dann am Ende auch noch mit der Uni zusammen aufbauen könnte, wäre natürlich noch viel cooler, weil es gibt so gewisses Equipment, das kann man nicht einfach mal von A nach B tragen. Und das ist auch ein bisschen teurer, deswegen ist das sowieso dann ein bisschen schwieriger, es von A nach B zu tragen. Aber das ist einfach was, was ich mir wünsche. Ansonsten, dass wir halt einfach weiter wachsen. Ja. Das soll einfach so weitergehen. Ich möchte natürlich trotzdem nicht, dass der nächste Wettkampf eigentlich eine Vereinsmeisterschaft wird. Aber
wäre schon krass.
Und das wäre schon
Starter, Vereinsmeisterschaft,
wäre schon krass.
Das wäre schon krass.
Nein, bitte kommt auch noch Leute von extern. Danke. Und auf einer privaten Ebene. Weil wir wurden es auch gefragt. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen möchtest.
Ja, für mich, also ich möchte halt gesund werden. So, dass ich glaube, das ist ganz klar. Und sonst, was ich mir privat wünsche, der Krieg soll einfach aufhören. Weißt du, also so, warum kann man nicht, also weißt du, die Welt ist einfach eigentlich so ein toller Ort.
Wir haben eigentlich alle dieselben Interessen.
Genau, und eigentlich will doch jeder einfach nur friedlich sein eigenes Leben führen. Weißt du, also einfach weniger Krieg, weniger Hass, weniger so, also auch, das merke ich in Deutschland immer mehr, weniger so ein Gegeneinander, weißt du?
Ja.
So, lass uns doch mal eher gucken, was verbindet uns oder anstatt was trennt uns.
Ja, ich denke, so kann man das ganz gut heute beenden.
Ja,
ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort. Habt euch alle lieb. Und was füreinander, nicht gegeneinander.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.